herzlich willkommen zum Gottesdienst im Aurehaus. Sie hören heute Miriam Feller.
Ja, Susanne hat mich den Boden schon gut vorbereitet. Ich möchte heute wirklich zum eidgenössischen Dank und Buß und Bettag reden. Im Ursprung ist es ja eigentlich jetzt wirklich so ein religiös-politischer Feiertag, nicht unbedingt ein kirchlicher. Aber dass wir in unserem Land so einen staatlich verordneten Bettag haben, das finde ich doch wirklich bemerkenswert. Und es mögen nicht alle Politiker und alle Parteien Gott eine grosse Rolle zumessen, aber es gibt doch irgendwo einfach so einen akzeptierten Konsens darüber, dass es gut ist, für unser Land zu beten. Und das ist schon mal etwas. Und wir hoffentlich verlieren wir das nicht. Geboren ist der Tag in Stunden von grosser Not. Du hast es schon ein bisschen erwähnt. Zum Beispiel 1639 war eine Epidemie in unserer Region, so eine Seuchenepidemie. Oder 1651 hat Erdbeben in Zürich. Und da hat die Obrigkeit aufgerufen, dass man jetzt zusammen betet und auch fasten tut. Später hat sich dann der Bettag auch als Dankestag etabliert, zum Beispiel als Dank dafür, dass wir nicht in 30-jährigen Krieg verwickelt worden sind. Und du hast ja schon gesagt, seit der Staatsgründung ist das jetzt einfach ein offizieller Feiertag. Jetzt haben wir Dank, Buß und Bettag. Drei Themen würden wahrscheinlich drei Predigten füllen. Aber mal schauen, wie wir das heute ein bisschen zusammenraffen. Wie beten wir für die politischen Anliegen von unserem Land? Nehmen wir diesen Gebetsauftrag überhaupt ernst? Ich muss das auch selber sagen. Als überzeugte Christen sollten wir das ja nicht nur auf einen Tag begrenzen. Die Bibel ruft uns ja ganz konkret auf, für alle in Verantwortung im Gebet einzustehen. Und der berühmteste Vers dazu ist sicher 1. Timotheus 2, Vers 2. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Ehrfürchtig vor Gott und aufrichtig unseren Mitmenschen gegenüber. So soll es sein und so gefällt es Gott, unserem Retter. Ich muss zugeben, in meinem persönlichen Gebetsleben sind mir da die Regierenden nicht immer zuvorderst. Wie oft bleibe ich gedanklich bei den Nöten von meinen engsten Mitmenschen stecken. Aber der Auftrag ist klar. Vielleicht ist es auch so, dass es uns eigentlich fast ein bisschen zu gut geht. Wenn immer alles rund läuft, dann vergisst man sehr schnell, für die zu beten, die die Verantwortung tragen. Da braucht es dann schon so eine Krise wie Corona oder eine Wirtschaftsrezession, dass man registriert, dass unsere gewählten Staatsmänner und Frauen eine hohe Verantwortung tragen. Das kann man natürlich schimpfen über alles Mögliche, von Fehlentscheiden und so weiter. Oder man kann für sie beten. Ich denke, das Letztere wäre schlauer und wirkungsvoller. Susanne, du hast schon gesagt, verglichen mit anderen Nationen und Regierungssystemen haben wir so viel Grund, dankbar zu sein. Unser Jammer ist wirklich auf sehr hohem Niveau. Bei uns werden keine Oppositionsführer vergiftet. Und kritische Journalisten verschwinden nicht auf Nimmerwiedersehen im Gefängnis. Andersgläubige werden nicht verfolgt. Wir haben ein funktionierendes Rechtssystem. Ordnung und Schutz durch die Polizei. Ein überaus privilegiertes Gesundheitssystem, das allen zugänglich ist. Wir haben eine Versorgungssicherheit bis hin zur Abdeckung von sozialen Härtefällen. Klar, es glänzt aber bei uns nicht immer alles. Es gibt Missstände. Aber wir haben es in der Hand, diese Sachen zu ändern und neu zu gestalten. Diese Möglichkeit ist gegeben. Und wir sollten sie nutzen, zum Wohl von allen und zum Wohl von unserem ganzen Land. Und darum wollen wir dankbar sein für alle, die sich für unsere demokratischen Anliegen engagieren. Wir wollen für sie einstehen im Gebet. Und wir können sie damit segnen, dass sie Gottes Wahrheiten erkennen und dass sie sich für Recht und Gerechtigkeit einsetzen. Gerade auch für Benachteiligte oder Schwächere. Weil Gottes Herz immer für die Schwachen geschlagen hat, seit eh und je. Im Nachdenken über den Punkt Buße hat mich meine eigenen Gedanken umgetrieben, das muss ich zugeben. Haben wir noch ein Bewusstsein dafür, was in unserem Land richtig ist vor Gott und was nicht? Oder ordnen wir die verschiedenen Positionen einfach der politischen Couleur zu? Haben wir noch ein Bewusstsein dafür, was in unseren Gemeinden vor Gott wohlgefällig ist und was nicht? Was davon bewegt uns wirklich noch in den Herzen? Und an was haben wir uns einfach langsam gewöhnt? Hat sich unsere Wahrnehmung schleichend verändert und es trifft und überführt uns gar nicht mehr? Das hat mich sehr nachdenklich gemacht in der Vorbereitung. Beschäftigt uns eine hohe Scheidungsrate? Dysfunktionale Familien oder Einsamkeit? Ein grosses Thema. Machen wir uns Gedanken zu der hohen Suizidalität in der Schweiz? Die ist sehr hoch oben, weltweit gesehen. 10'000 Abtreibungen pro Jahr. Zu Erschöpfung und Übermüdung ausbrennt sie an allen Orten. Beschäftigen uns das Schicksal der Working Poors, was auch unter uns gibt. Das Schicksal der Arbeitslosen, die ausgesteuert sind. Bemühen wir uns um die Integration von Asylanten. Oder tragen wir Sorge zu unserer Umwelt, damit auch die kommende Generation noch mit sauberem Wasser und gesunder Luft leben kann. Je nach politischer Einstellung berührt uns das sehr unterschiedlich. Und in moralischen Fragen möchte man schließlich nicht mehr so eng sein. Man kann ja niemandem vorschreiben, nur einen Lebenspartner zu haben. Oder ein Kind überzukommen, wenn es nicht ins Lebenskonzept passt. Und wenn halt jemand den Dreh draussen hat, wie er Millionen scheffeln kann, so mit suspekten Subfirmen, wo er dann Billigarbeiter einstellt, ja, solange das legal ist, was geht das mich an? Die Frau, die man ins Land lockt und ihnen verspricht, dass sie da Geld verdient, den Pass wegnimmt, und nachher müssen sie als Sexarbeiterinnen ihre Einreise zahlen. Berührt mich das? Oder haben wir uns einfach daran gewöhnt, dass es halt so ist? Wir sind irgendwie abgebrüht worden in diesen Fragen. Wir haben uns wirklich daran gewöhnt. Frühe Sexualisierung, Pornokonsum, so Gewaltkriegsvideo, die gehören schon zum Alltag. Was soll es damit mit mir leben? Ich bin verschrocken darüber, wie sehr sich die Kirche in diesen Fragen ausgeklinkt hat. Was vor 20, 30 Jahren noch eine gesellschaftliche Not war, lässt uns heute ein Stück weit kalt. Vielleicht sagen wir sogar, ja, Gott sei Dank verurteilen wir nicht mehr. Das Verurteilen ist das eine. Menschen aufgrund von ihrer Einstellung zu verurteilen, das steht uns nicht zu, da bin ich einverstanden. Aber ob etwas vor Gott wohlgefällig ist und ob es uns als Gesellschaft und Familien zum Besten dient, ist doch nochmal eine andere Frage. Und da sollten wir wieder mutiger Position beziehen. Sonst verlieren wir auch ein Stück von unserem Auftrag als Kirche und wir verlieren geistliches Profil. Jetzt heisst für mich Buß nicht einfach anprangern. Buß heisst umdenken und anders handeln. Buß heisst das Falsche sein zu lassen und das Richtige zu tun. Das Richtige vorzuleben. Das verleiht uns Autorität in unserer Stimme. Wenn wir Gesellschaft stärken wollen in diesen Sachen, die vor Gott richtig sind, dann müssen wir vorleben, was wir predigen. Oder zumindest authentisch sein mit unserem eigenen Ringen in diesen Fragen. Und bis in unsere Gesellschaft hinein, nein, ich kann es so sagen, und von der Gesellschaft bis in unsere Gemeinde hinein, sind gewisse Wurzeln faul. Das müsste man einfach mal anerkennen. Und über das sollte man Buß tun. Aus bewegten, überführten Herzen. Sicher nicht einfach auf Kommando an einem Bußtag. Nicht einfach als frommes Lippenbekenntnis. Aus echter Trauer und Erkenntnis über unseren eigenen Zustand, weil uns der Heilige Geist davon überführt. Er muss das tun. Er muss uns die Augen öffnen. Und dann gilt es, darauf zu reagieren. Nicht mit einem Verurteilen, aber mit erneuernden Massnahmen, mit neuen Wegen. Jesus hat seine Mitmenschen zur Umkehr aufgerufen, immer wieder. Aber er hat sie auch innerlich darin bestärkt, dass sie mit seiner Hilfe es besser machen können. Er hat ihnen einen Weg dazu gezeigt. Zielverfehlung ist ja darin gelegen, dass sie ein Leben ohne Gott haben wollen leben. Das ist heute nicht anders. Sind wir überführt von diesen Bereichen, in denen wir ohne Gott leben? In denen wir Gott einfach ausklammern, bewusst oder unbewusst beide Augen zudrücken und unser Gewissen auf stumm schalten, damit wir uns ja nicht damit befassen müssen. Ich frage mich so oft, was würde Jesus heute dazu sagen? Das nimmt mich so wunder. Was würde er heute Morgen den Kirchen verkündigen am Bett, Buß und Betttag? Dank, Buß und Betttag. Ja, ja, kommen wir noch zum Danken. Zu der politischen Lage hat sich Jesus nicht konkret eingemischt. Aber er hat Ungerechtigkeiten angeprangert und er hat den Mächtigen und auch den religiösen Führern ihre Verantwortung vor die Augen gehalten. Und er hat den Reichen und Sorglosen ins Gewissen geredet. Du Narr, du baust immer grössere Vorratshäuser für deine Richtung, sicherst dich ab. Dabei kann Gott heute Nacht deine Seele von dir fordern. Jesus hat die Unterdrückten nie zur Opposition aufgerufen, das nicht. Eigentlich hat er sie darin gestärkt, eine demütige, gottgefällige Herzenshaltung zu haben. Aber er hat ihnen versprochen, dass sein Vater Rechtschaffenheit und Gottvertrauen belohnen wird. Und Jesus hat genau gewusst, dass sich eine Gesellschaft nur verändert durch die Umkehr von jedem Einzelnen. Der Heilige Geist muss in den Herzen die Werte und Normen von Gottes Königreich etablieren. Er allein kann unsere Gesinnung verändern. Ohne Gottes Liebe verändert sich nichts, da bin ich überzogen. Ohne Gottes Liebe funktioniert das Zusammenleben nur durch starre Gesetze. Aber Gottes Reich wird eines Tages durch die Liebe angeführt. Durch Achtung und Wertschätzung. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Das ist ein Wert, ein ganz zentraler Wert in Gottes Reich. Und darum müssen wir uns immer wieder vom Heiligen Geist ansprechen lassen und innerlich überführen lassen. Seine Maßstäbe sind ewig und heilig. Und er will uns helfen, da rein zu wachsen. Gottes Geist kann uns erneuern, von Grund auf. Und er kann die faulen Wurzeln abschneiden und uns zu gesundem Wachstum verhelfen, wo immer wir uns nach ihm ausstrecken und uns nach ihm ausrichten. Wollen wir das? Ist es uns das wert? Ist es uns wichtig? Und ist es uns ernst damit? Öffnen wir unsere Herzen für Gottes Reden diesbezüglich. Dann sollten wir umkehren. Das meint Buße tun, umdenken und uns von ihm verändern lassen. Und geradlinig mit ihm vorwärts gehen, auch gegen jeden Mainstream. Er soll uns zeigen, wo wir falsch laufen und auf den richtigen Weg führen. Ich möchte uns an dieser Stelle Zeit geben, uns innerlich einen Moment auf die Gedanken einzulassen. Es geht jetzt nicht darum, ein Bußgebet anzuordnen. Ich glaube, das würde nichts bringen. Aber vielleicht lässt du dich neu auf ein Umdenken mit dem Heiligen Geist ein. Nicht auf den heutigen Tag begrenzt, sondern als Haltung, als Identifikation mit der Not, die da ist. Im Wissen, dass wir Gottes Hilfe brauchen, um einen anderen Weg einzuschlagen zu können, um einen Unterschied ausmachen zu können. Lasst uns ein paar Minuten Zeit nehmen und einfach in der Stille die Gedanken mit Gott bewegen. Und in uns gehen. Und vielleicht ist es ein Gebet, wo du sagst, Herr, verändere mein Denken. Ich will wieder geistliches Profil haben. Ich will wieder dazu stehen, was für dich richtig ist und was nicht.
Jesus, ich möchte dich bitten, dass du die harte Schale, die wir uns zugelegt haben, aufsprengst. Und dort, wo alles an uns abperlt, warum auch immer das entstanden ist, Herr, dass es uns nicht mehr tief trifft oder dass wir oft wegschauen, dass du das sprengst. Dass du durch die Kraft von deinem Wort unsere inneren Augen wieder öffnest. Für das, was dir eine Not ist auf dem Herzen. Und ich möchte persönlich wirklich Buße tun dafür, wo ich es nicht an mich herangekommen lassen habe oder weggeschaut habe. Wo sich schleichend so etwas eingenistet hat, dass man sich nicht überall einmischen kann. Ich mich von deinem Herz nicht mehr berühren lassen. Vergib uns, wo wir als Gemeinde Profil verloren haben. Weil wir uns gescheiden nicht wollen äußern zu gewissen Themen. Vergib uns, wo wir selber lau und wankelmütig sind. Selber Kompromisse eingehen und kein Vorbild sind. Ich weiss, dass dein Blut uns reinigen kann von aller Lauheit und von aller Täuschung. Aber ich bitte dich um einen Prozess, der mir überführt werden. Für jedes Einzelne von uns und um ein erneuert werden von dir her. Dass wir gesunde, stabile Wurzeln sind, Herr, die gesunde Frucht bringen. Attraktiv für die Menschen um uns herum. So dieses Gefühl, wow, so möchte ich es auch packen. So möchte ich mein Leben auch auf die Reihe kriegen. Ich schreie einfach um deine Hilfe. Dass wir uns nicht einlullen lassen von dem Zeitgeist und von all dem, was der Finstere uns will in den Schmutz hineinziehen. Reinige uns, Vater. Schenke es erneuert zu denken und das Fürschig an mit dir, wo eine Position bezieht, Herr, und anderen Mut macht, sich nach dir auszustrecken und geradlinig vor Gott zu laufen, ihre Leben mit dir in Ordnung zu bringen. Herr, erbarm dich über all diese Familien, die zerrüttet sind. Über all denen, die ihre Kinder vielleicht allein aufziehen müssen. Über all denen, die sich auseinandergelebt haben. Über diese Situationen, wo Hass regiert statt Liebe. Erbarm dich, Herr. Erbarm dich über alles Ausbeutete in der Schweiz. Wir können auf Drittweltländer schauen und denken, wie schlimm haben es die. Aber wir schauen nicht an, was es bei uns gibt, Jesus. Lass uns aufstehen und handeln mit den demokratischen Mitteln, die wir haben. Und wir segnen miteinander auch alle, die in Verantwortung stehen. Und wir segnen die, die für Recht und Ordnung sorgen, Herr. Wir segnen die, die Gesetze machen. Wir segnen die, die sie umsetzen müssen. Wir segnen unsere sozialen Einrichtungen, Herr, dass sie ihren Dienst tun können. Zum Wohl der Menschen, zur Stärkung von jedem Einzelnen. Erbarm dich, Herr. Aber nimm uns auf deinen Weg. So wie wir sie in unserer Verfassung haben, im Namen von Gott, dem Allmächtigen, wenn wir uns heute wieder neu ausstrecken nach dir. Den Bund mit dir ernst nehmen. In allen Belangen. Amen. Jetzt möchte ich noch auf den Aspekt vom Danken eingehen, weil ich denke, das ist so etwas Wichtiges und Kraftvolles. Dankbarkeit setzt nämlich Kräfte frei. Dankbarkeit überwindet Resignation und Trägheit. Dankbarkeit bringt Blockiertes und Eingerostetes wieder ins Rollen. Dankbarkeit ist ein grossartiger Türöffner. So wie Gefängnistüren aufgegangen sind, wo der Silas und der Paulus in Philippi im Gefängnis gehockt sind. Und dann ist das Erdbeben gekommen. Sie haben den Herr vorher gelobt und dann hat es die Türen aufgesprengt. Dankbarkeit sprengt Türen auf. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Seid in allem dankbar. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Dankbarkeit ist eine Haltung, die Jesus von uns wünscht. In allem, in allen Umständen drin. Jetzt muss ich natürlich Gott nicht dafür danken, dass ich jemanden Liebes verloren habe. Oder dass ich an einer schweren Krankheit leide. Das fände ich ein falsches Verständnis. Aber ich kann ein dankbares Herz behalten in der Not drinnen. Und ich glaube, für viele von uns liegt die Herausforderung da drin, dankbar zu sein in all dem Guten, was wir haben. Eigenartigerweise vergisst man dann nämlich sehr schnell, dass wir einen Haufen Grund haben, dankbar zu sein. Wir sind doch öfter dankbar, wenn wir wieder eine Krise überstanden haben. Und merken, oh, jetzt geht es uns wieder gut. Aber es müsste eigentlich nicht so sein. Eine Haltung von der Dankbarkeit, das bin ich überzeugt, das kann man trainieren. Für unsere körperliche Fitness, da tun wir auch einiges investieren. Aber ich glaube, so ein Dankbarkeitstraining, das wäre eigentlich keine schlechte Idee. Das würde uns gut tun, an Herz und Seele. Es gibt einen österreichischen Schriftsteller, habe ich vorher auch nicht gekannt, den Ernst Ferstl. Der sagt, die Zufriedenheit ist die Zwillingsschwester der Dankbarkeit. Die beiden gehen also Hand in Hand. Und Zufriedenheit ist eigentlich auch wie ein Gradmesser für unsere Dankbarkeit. Also lernen wir, dankbar und zufrieden zu sein. Trainieren wir das. Vor allem die kleine Geschichte, die ich im Internet gefunden habe, hat mich sehr berührt. Das ist ein 92-jähriger Mann. Er hat nach dem Tod von seiner Frau beschlossen, es sei jetzt Zeit, ins Altersheim zu gehen. Die Wohnung war ihm zu gross und er wollte für seine letzten Tage auch noch ein bisschen Gemeinschaft haben mit anderen Leuten. Er war ja schliesslich noch geistig fit. Im Heim musste er lange in der Halle warten, bis dann endlich so ein junger Pfleger auf ihn zukam und ihm gesagt hat, sein Zimmer sei jetzt dann fertig. Er hat sich bedankt, hat ihn angelächelt und ist auf seinem Stock gestützt, so langsam hinter ihm hergewackelt. Am Weg dorthin, bevor er gerade in den Lift eingestiegen ist, hat er so einen Blick in ein Zimmer hineingeworfen. Und er hat gesagt, oh, das gefällt mir sehr gut. Da hat der Pfleger gesagt, ja, aber Sie haben ja Ihr Zimmer noch gar nicht gesehen. Dann sagt der Mann in aller Ruhe, wissen Sie, junger Mann, ob ich mein Zimmer mag oder nicht, das hängt nicht von der Lage oder von der Einrichtung oder so ab. Es hängt von meiner Einstellung ab, wie ich es sehen will. Und ich habe mich entschieden, glücklich zu sein. Diese Entscheidung treffe ich jeden Morgen, wenn ich aufwache. Ich kann ja wählen. Ich kann im Bett bleiben und damit hadern, dass mein Körper nicht mehr alles mag. Oder ich kann aufstehen und dankbar sein für alles, was ich noch kann. Jeder Tag ist ein Geschenk. Und solange ich meine Augen aufmachen kann, will ich sie auf den neuen Tag in Dankbarkeit richten. Und solange ich noch reden kann, will ich Gott danken für all die glücklichen Stunden, die ich noch erleben darf. Seid dankbar in allem. Denn das ist der Wille Gottes in Christus für euch. Auch das Zitat hat mir gefallen. Nicht die Glücklichen sind dankbar. Die alles haben, die sind dann auch dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Es hängt doch nicht davon ab, was wir besitzen, was wir erreicht haben im Leben oder wie toll es uns geht. Das allein macht uns nicht glücklich. Und das sehen wir auch bei denen, die alles haben. Es ist unsere dankbare Haltung, die uns glücklich macht. Und wenn du glücklich sein willst, dann trainiere dich in Dankbarkeit und Zufriedenheit. Jeden Morgen, wenn du aufstehst. Jeden Abend, wenn du einschlafst. In allen Dingen. Unter allen Umständen. Der Ernst Ferstl hat noch einen zweiten Spruch geprägt. Wer sich über das freut, was er hat, hat keine Zeit mehr, über das zu klagen, was er nicht hat. Also, tun wir unsere Freude ein bisschen mehr ausdrücken über das, was wir haben. Wenn wir nämlich den ganzen Tag davor reden, wie gut es uns geht, dann nachher vergessen wir das, was noch fehlt. Schaut, ich habe auch nicht alles, was ich mir wünsche. Aber für alles, was ich habe, bin ich dankbar und darum fühle ich mich reich. Das ist mein innerer Reichtum. Und es gibt immer einen Grund, dankbar zu sein. Suchen wir ihn, finden wir ihn. Ich bin überzeugt, es gibt immer einen. Darf ich das Lobpreisteam für eine Bitte, Karinu, so danken. Kolosser 3, Vers 16. Singt Gott Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder in Dankbarkeit in unseren Herzen. Das wollen wir miteinander jetzt machen. Zeit nutzen, um dem Herz zu danken. Uns in der Dankbarkeit zu trainieren. Und Musik ist so ein guter Ausdruck dafür. Singen wir mit, loben wir den Herrn oder danken wir ganz individuell, vielleicht auch einfach mit dem Partner neben dir, Gott für all das, was wir haben. Ich glaube, es gibt keinen besseren Tag, um einfach mal ein riesiges Dankopfer zu bringen für all das Gute, was Gott uns schenkt. Da möchte ich gerne dir übergeben, Karin.